Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, es gibt manche Sachen und Dinge, die sehr viele Menschen gemeinsam haben. Zumindest in Europa und ich bin mir sicher, auch in unserer Gemeinde. Die meisten Menschen putzen sich wenigstens zweimal am Tag ihre Zähne. Manche sogar noch häufiger. Andere versuchen es mit speziellen Zahnpflegekaugummis, meistens nach dem Essen. In den Geschäften steht eine breite Palette von unterschiedlichen Zahnpflegeprodukten zur Verfügung. Die Gelehrten streiten sich darüber, welche Zahnpasta denn nun die beste ist. Wir alle benutzen diese Produkte, weil wir es für die Erhaltung und Pflege unserer Zähne erforderlich halten. Bin ich verpflichtet, meine Zähne zu putzen? Nein, natürlich nicht. Es gibt kein Gesetz, welches das fordert. Eine interessante Frage für uns lautet, bin ich denn als Christ verpflichtet, meine Zähne zu putzen oder kann ich auch ohne dem gerettet werden? Was diese Frage mit der Betrachtung unseres Themas, die Gemeinde Jesu Christi, zu tun hat, darauf werde ich später kurz eingehen. Zunächst einmal wollen wir den Abschnitt aus der Apostelgeschichte gemeinsam lesen, der auch auf den Blättern abgedruckt ist. Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 47. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das Thema für die heutige Predigt lautet: Die Gemeinde Jesu, damals und heute. Wie war es möglich, dass nur 10 Tage nach der Himmelfahrt Jesu aus einem Jüngerkreis von anfangs 11 Personen, von denen keiner Theologie studiert hatte, die Personenzahl der Gemeinde auf über 3000 anstieg? Die Antwort ist ganz einfach: Der allmächtige Gott selbst hat es bewirkt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Damit bin ich beim ersten Predigtpunkt. Erstens, die Gemeinde Jesu damals in Jerusalem. Gott, der Herr, hat die Ereignisse selbst so geführt und gelenkt, dass es unweigerlich zu diesem Ergebnis kommen musste. Die Jünger hatten aus sich selbst heraus nicht die Fähigkeit, ihre Zuhörer zu sich zu ziehen. Sie konnten ihnen nicht das Herz öffnen. Der allmächtige Gott muss dies tun. So wie es steht: Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. In Vers 39 heißt es: So viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. In Vers 41: Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Und in Vers 47: Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ich glaube, dass dies auch heute noch der Fall ist. Irgendwo auf der ganzen weiten Welt fügt der Herr täglich zur Gemeinde hinzu. Rein menschlich gesehen wäre es unmöglich gewesen, dass sich an einem einzigen Tage so viele Menschen bekehren. Welches Mittel hat Gott dazu benutzt? Es war das Wort, die Botschaft von Jesus Christus. Als sie aber das hörten. Was genau hatten sie gehört? Es war das Evangelium Jesu, dass er ans Kreuz geschlagen wurde, dass Gott ihn auferweckt hat, dass Jesus nun zur Rechten Gottes sitzt und dass Jesus den verheißenen Heiligen Geist ausgegossen hat. Petrus sagt seinen Zuhörern in Vers 23, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Eine Botschaft, die heute kaum noch einer hören will. Und doch werden sie in ihrem Innersten getroffen und hören dem Petrus weiter zu. Letztlich fragen sie dann, was sollen wir tun? Es kann nichts anderes als ein Wunder Gottes gewesen sein, dass diese Predigt solch eine Wirkung hatte. Lasst uns dafür beten, dass sowas auch heutzutage noch geschieht. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Matthäus 19, 26. Petrus antwortete ihnen, Vers 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Kehrt um, bekehrt euch zu Jesus Christus, lasst euch taufen, dann werdet auch ihr den Heiligen Geist empfangen. Der Heilige Geist verhilft uns allen dazu, ein Leben in der Heiligung zu führen. So einfach ging das. Umkehr, Glaube an Jesus, Taufe, Empfang des Heiligen Geistes. Dieses geschah alles an einem einzigen Tag. Petrus fügte noch hinzu, denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. In Vers 39. Gott sei Dank gilt diese Verheißung auch für Menschen, die nicht in Israel wohnten und für Menschen, die zum damaligen Zeitpunkt überhaupt noch nicht auf der Welt waren. Sonst säßen wir heute Morgen gar nicht hier. Petrus bezeugt der versammelten Zuhörerschaft dies mit vielen anderen Worten noch und ermahnt sie, sich aus diesem verkehrten Geschlecht erretten zu lassen. Die Auswirkungen hiervon werden uns in Vers 41 berichtet. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Doch wie sollte es jetzt mit dieser Gruppe von Gläubigen weitergehen? Viele von ihnen kamen ja ursprünglich gar nicht aus Jerusalem. Vermutlich würden sie jetzt erst einmal nach Hause reisen, um ihren Verwandten mitzuteilen, welche gravierenden Veränderungen sie in Jerusalem erfahren haben. Doch genau dies tun sie nicht. Sie verhalten sich anders. Dies wird uns in den Versen 42 bis 47 mitgeteilt. Diese Menschen schließen sich der Gruppe von Gläubigen an, die bereits vorher an dem Ort versammelt waren, wo sich das Pfingstwunder ereignete. Aufgrund ihrer Neugier, was dort wohl geschehen sein könnte, sind sie überhaupt erst an diesen Ort gekommen. Doch dann hörten sie die Predigt von Petrus. Er bringt ihnen Jesus Christus nahe. Und nun möchten sie alle gerne bei der Gruppe um Petrus und den anderen Aposteln bleiben und dies beständig. Die Gute Nachricht Bibel übersetzt den Vers 42 wie folgt. Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Das heißt, die Menschen, die damals zu dieser Menge gehörten, hatten sich Gedanken darüber gemacht, wie sie am besten ihren christlichen Glauben auch in Zukunft leben können. Aus diesem Grund beschlossen sie, täglich zusammenzukommen. Vers 42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Vers 44, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander. Vers 46, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel. Sie hatten von Petrus das Evangelium gehört und die Auswirkung davon war, dass sie täglich zusammenkamen. Ihr Leben war offensichtlich von Liebe und Dankbarkeit gegenüber Jesus gekennzeichnet. Sie wollten mehr davon haben. Sie wollten ihren Glauben unbedingt mit anderen Brüdern und Schwestern teilen. Ein Hauptmerkmal der Gemeinde Jesu, damals in Jerusalem, der ersten Gemeinde überhaupt, war es, dass sie täglich, beständig beieinander waren. Und was haben sie dann gemacht, wenn sie sich trafen? Dies wird wunderbar zusammengefasst in Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Am ehesten vielleicht vergleichbar mit einem Leben im Kloster. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Man wollte nun mehr von Jesus erfahren. Nun, davon konnten ihnen die Apostel berichten. Die 11 verbliebenen Jünger, welche ja den Kern dieser Gemeinschaft bildeten, waren 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen. So konnten sie den anderen weitergeben, was sie selber in dieser Zeit gelernt und erfahren hatten. Einiges von dem finden wir heute in den Evangelien. Doch das Neue Testament gab es zum damaligen Zeitpunkt noch nicht und es war auch nicht notwendig, denn die Gemeinde bekam die Lehre von den Augenzeugen Jesu frei Haus geliefert. Und diese große Zahl, mehr als 3000, war begierig danach, die Lehre der Apostel über Jesus zu hören. Sie ordneten sich dem bereitwillig unter. Ein weiteres Merkmal war, wie schon erwähnt, die Gemeinschaft. Die beständige Gemeinschaft war ihnen sehr wichtig. Sie wollten nicht ihre eigene persönliche stille Zeit gestalten, sondern ihren Glauben in der Gemeinschaft leben, was ganz bestimmt jedoch zum persönlichen Glaubenswachstum beigetragen hat. Ein weiteres Kennzeichen war das Brotbrechen, hier und dort auch in den Häusern. Gemeint ist die Feier des Abendmahls. Sie haben von Anfang an das Abendmahl gehalten, von dem Jesus gesagt hat, das tut zu meinem Gedächtnis. So wurden sie immer wieder neu an das erinnert, was Jesus für sie getan hatte, dass er sich selbst für uns dahingegeben hat. Das Abendmahl ist das Zeichen für uns alle, dass Jesus einen neuen Bund geschlossen hat. Ein weiteres Kennzeichen war das Gebet. Im Urtext steht hier Gebete. Denn es geht hier zuallererst um die regelmäßigen, täglich wiederkehrenden Gebetszeiten. Sie haben täglich mehrmals den Kontakt zum Haupt der Gemeinde, dem auferstandenen Herrn, aufgenommen. Ohne die Hilfe von oben wäre dieses Gemeindeleben gar nicht möglich gewesen. In unserem Abschnitt wird weiter berichtet, dass sie täglich sogar einmütig beieinander waren. Sie hielten die Mahlzeiten mit Freude und verkauften sogar Güter und Habe und verteilten sie unter alle, die es nötig hatten. Sie hatten alle Dinge gemeinsam. Es ist nicht verwunderlich, dass Lukas in Kapitel 4, Vers 32 schreibt, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Welch eine Gemeinde. Und ihr ganzes Verhalten hatte Auswirkungen auf die Umgebung. Sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk und Furcht kam über alle Seelen. Sicherlich auch dadurch hervorgerufen, dass viele Zeichen und Wunder durch die Apostel geschahen. Eine Gemeinde, in der Jesus einen großen Raum einnahm. Diese Gemeinde in Jerusalem war wie eine sehr große Familie. Allerdings muss sicherlich auch erwähnt werden, dass für die meisten Christen in Jerusalem das Leben schwer war. Christwerden bedeutete häufig, dass die eigene Familie mit einem nichts mehr zu tun haben wollte. Damit verlor man das soziale Netz, das damals nur die Familie bzw. die Sippe bieten konnte. In der Regel verlor man auch seine Arbeit. Man war aus der Gesellschaft ausgestoßen. In dieser Situation hat die Gemeinde dann sicherlich den einzigen Halt für die Betroffenen geboten. Ohne die Gemeinschaft hätte ein neubekehrter Christ im Grunde genommen nichts mehr gehabt. Diese Umstände werden bestimmt auch dazu beigetragen haben, dass die Gemeinde sich täglich traf. Doch darauf lag nicht ihr Hauptaugenmerk. Soweit also unsere Begutachtung der damaligen Gemeinde in Jerusalem. Wenden wir uns nun der Gemeinde Jesu Christi in der Gegenwart zu. Punkt 2 heute Morgen, die Gemeinde Jesu heute. Inzwischen sind 2000 Jahre vergangen und Jerusalem wird nicht mehr von der christlichen Gemeinde bestimmt. In Jerusalem treffen drei Weltreligionen aufeinander. Wir finden dort unter anderem den Felsendom und die Klagemauer. Das Evangelium jedoch wurde in viele Länder der Erde getragen. Die Briefe von Paulus waren immer an die eine Gemeinde in einer Stadt oder an die Christen in einer Region gerichtet. Wenn Paulus anstatt nach Athen damals, heute zum Beispiel nach Berlin kommen würde, könnte er sich gar kein umfassendes Bild von den verschiedenen Religionsgemeinschaften machen. Erstens sind es viel zu viele und zweitens wüssten wahrscheinlich manche selber nicht, wieso sie sich von anderen getrennt haben. So viele unterschiedliche Briefe könnte er gar nicht schreiben. Und das ist in vielen Städten und Landkreisen nicht anders, nur dass es in kleineren Städten nicht so viele unterschiedliche Gemeinschaften gibt. Der sichtbare Leib Christi ist in der heutigen Zeit schrecklich zerteilt. Ein Zustand, der sicherlich beklagenswert, jedoch wohl nicht zu ändern ist. Also muss sich jede Gemeinde Gedanken darüber machen, welche Maßstäbe bei ihnen denn gelten sollen. Wer regelmäßig früher auf die Osterfreizeit mitgefahren ist, das dürfte zumindest ein Teil der Familie Brammer gewesen sein, erinnert sich vielleicht noch daran, dass ich im Laufe der Jahre mehrmals auf die Maßstäbe hingewiesen habe, die meiner Meinung nach für einen Christen, egal ob jung oder alt, wichtig wären zu beachten. Da war die Rede von den 4 Gs. G wie Günther oder Gustav. Zuerst als Voraussetzung der Glaube, also gehorchender Glaube. Dann Gebet, Gottes Wort und Gemeinschaft. Dies ist für einen Christen von grundlegender Bedeutung. Es ist schön, wenn du auf einer Freizeit beim Tischtennisturnier gewinnst und dich bei der Nachtwanderung nicht verläufst. Doch für dein Leben als Christ spielen diese oder andere Dinge keine Rolle. Als Christ weißt du, dass du in die Nachfolge Jesu berufen worden bist. In der Regel wirst du dann auch beten, Gottes Wort studieren und die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen suchen. Am idealsten ist es natürlich, wenn ein Christ dieses zusammen möglichst häufig praktiziert. Eine Voraussetzung ist natürlich, dass das Wort Gottes in der Predigt im Gottesdienst auch wahrheitsgemäß gepredigt wird. Es sind meiner Meinung nach also 4 Kennzeichen, die für ein gesundes Leben als Christ unablässig sind. Kennzeichen, die es auch in der ersten Gemeinde in Jerusalem gab. Die Gemeinde von damals unterscheidet sich jedoch in vielfacher Hinsicht von der Gemeinde heute. Es gab keine Gemeindegründungsversammlungen, keine Gemeindeordnung, es gab keinen eingetragenen Verein und es wurden keine Kirchen gebaut. Es gab noch keine Orgeln, keine Kardinäle, kein Talar. Es wurden auch keine Akademien gegründet. Ja, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das bei so vielen Personen mit der Toilette geregelt wurde. Und doch fügte der Herr täglich zur Gemeinde die Geretteten hinzu, sodass ihre Zahl bald auf 5.000 anstieg. Wir wollen nun gemeinsam einen Blick auf unsere Gemeinde, die BEG Osnabrück, werfen. Die Termine, zu denen alle Gemeindeglieder und Gäste eingeladen werden, sind zurzeit der Bekenntnisunterricht und der Gottesdienst am Sonntag, sowie die Bibelstunde bzw. der Gebetskreis am Mittwoch. Also Veranstaltungen, zu denen jeder eingeladen ist. Sonst gibt es ja noch Kreise, wo nur die Jugend eingeladen ist oder die Jungschar. Hier haben alle Gläubigen die Möglichkeit, sich gemeinsam zu treffen. Es ist zwar nicht täglich, aber immerhin 2-mal die Woche. Ich wohne jetzt seit 9 Monaten in Osnabrück, sodass ich mir diesbezüglich ein Bild hierüber machen konnte, was mir vorher so nicht möglich war. Ich bin bis jetzt noch nicht mal im Bekenntnisunterricht gewesen, sodass ich nicht sagen kann, wie viele von uns Sonntagmorgen um 9.30 Uhr hier vor Ort zusammenkommen. Bezüglich der Bibelstunde oder des Gebetskreises habe ich festgestellt, dass dort weniger als die Hälfte der Besucher sich treffen im Vergleich zu einem durchschnittlichen Gottesdienst. Ich möchte das gar nicht bewerten, sondern einfach nur feststellen. Hierfür mag es unterschiedliche Gründe geben. Ich habe schon viele Gerichtsprozesse verfolgt und dabei gelernt, dass es besonders bei der Urteilsfindung bzw. den Plädoyers wichtig ist, die Frage nach der Motivation des Täters zu stellen. Warum hat der Täter jemanden überfallen? Wieso hat der Täter getötet? Die Frage nach der Motivation des Einzelnen, gerade auch im Hinblick auf das Verhältnis zu Gott, und den daraus entstehenden Verhaltensweisen ist in der ganzen Bibel immer wieder ein Thema. So darf und sollte sich jeder fragen, wieso er oder sie zum Beispiel an allen regelmäßigen Gemeindeveranstaltungen teilnimmt oder auch nicht. Die Pharisäer sind auch dauernd in der Synagoge oder im Tempel gewesen. Sie haben den Zehnten gegeben und auch gefastet und haben doch in Jesus ihren schärfsten Gegner gehabt. Trotzdem bietet eine lebendige Gemeinschaft viele Vorteile. In Prediger 4 ab Vers 9 heißt es, so ist es ja besser zu zweien als allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Und weh dem, der allein ist, wenn er fällt. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Ein Christ kennt den beständigen Kampf mit der Sünde und seinen fleischlichen Begierden. Er weiß etwas von Anfechtungen und von den Angriffen des Teufels. Oftmals ist es schwer, im Umfeld von Ungläubigen zu bestehen. Eine Gemeinschaft mit anderen Christen bietet einen geschützteren Rahmen und stellt vielfach eine Hilfe dar. Manche Sünden lassen sich auch unter den Augen der anderen gar nicht praktizieren. Hierbei soll es dann nicht um Kontrolle, sondern um Hilfe gehen. Martin Lloyd-Jones, der bekannte Pastor der Westminster Chapel in London, bezeichnete in einer Predigt über diesen Abschnitt der Apostelgeschichte die Gemeinschaft als Einheit der Liebenden. Ich zitiere aus dieser Predigt. Was also bedeutet Gemeinschaft? Nun, ich habe das Wort nachgeschlagen und es bedeutet eine tiefe Verbindung, eine wahre Einigkeit. Manchmal wird das Wort auch für Geschäftspartnerschaft benutzt. Es erschöpft sich nicht darin, dass man sich gelegentlich in einem Kirchengebäude trifft, sich am Ende eines Gottesdienstes oder einer Versammlung die Hände schüttelt und dann wieder nach Hause geht. Das ist keine Gemeinde. Das hat nichts mit Gemeinschaft zu tun. Wahre Gemeinschaft ist niemals etwas Oberflächliches. Sie ist tief. Sie ist lebenswichtig. Sie wird zu der wichtigsten Sache im Leben. Wenn Menschen Christen werden, werden sie eins. Sie treten ein in diese Gemeinschaft. Sie gehören gemeinsam zu einer Familie. Sie sind durch unzertrennliche Bindungen vereint. Soweit Martin Lloyd-Jones. In den Briefen von Paulus lesen wir mehrfach von einer innigen Verbindung zur jeweiligen Gemeinde, davon, dass es ihm eine Herzensangelegenheit ist. Als Paulus im Prätorium gefesselt und gefangen war, schreibt er den Philippern in Kapitel 1, Vers 8, denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Das heißt doch, Paulus wäre am liebsten bei ihnen gewesen. Vielleicht kommt den einen oder anderen eine Begebenheit aus meiner Jugendzeit bekannt vor. Oder er hat Ähnliches erlebt. Hin und wieder gab es auch in unserer Verwandtschaft Familienfeste. Irgendwann war es dann wieder soweit. Silberhochzeit bei Onkel Alfred. Am 22. April, es war sehr wahrscheinlich ein anderes Datum. Gut, das ist ja schon bald. Oh nein, da spielt doch Schalke gegen Dortmund. Naja, Familienfeier geht vor und ist auch ganz schön. Also auf zur Feier. Nun saß ich dort zu Tisch, aber hätte doch gerne gewusst, wie es denn eigentlich auf Schalke steht. Sobald es eine günstige Gelegenheit gab, hin zum Autoradio, Fußballkonferenz eingeschaltet, so wusste ich zumindest zwischendurch immer, wie der Spielverlauf gerade war und habe auch das Ergebnis letztendlich nicht verpasst. Ich war bei der Feier meines Onkels körperlich anwesend. Doch mit dem Herzen war ich auf Schalke. Ich hatte Verlangen nach Fußball. Übertragen auf die Gemeindesituation könnte das bedeuten, du möchtest gerne an unseren Gemeindeveranstaltungen regelmäßig teilnehmen, bist aber verhindert. Du denkst, wie schön es doch wäre, sich jetzt mit den anderen zu treffen. Aber es geht nicht. Du bist an einem anderen Ort, aber in Gedanken bei der Gemeinde. Du hast ein Verlangen nach der christlichen Gemeinschaft. Bedenklich ist es, wenn dies nicht die Gründe für dein Fernbleiben sind. Wenn du denkst, so viel Gemeinde ist gar nicht gut, im Grunde treffe ich mich lieber mit Ungläubigen als mit Christen, bei uns herrscht sowieso keine Einheit, mit der Person XY habe ich ein Problem, da bleibe ich lieber zu Hause. Vielleicht müssen ja tatsächlich auch ein paar Dinge geklärt werden, möglicherweise auch der Tag oder die Uhrzeit. Hier bin ich nun an dem Punkt angelangt, wo ich noch einmal das Thema mit der Zahnpflege aufgreifen möchte. Kann ich errettet werden, wenn ich meine Zähne nicht pflege? Ja, natürlich, das ist unbestritten. Ist es für den Christen egal, ob er sich die Zähne putzt? Nein, ist es nicht, denn ich habe Gott gegenüber eine Verantwortung für meinen Körper. Paulus schreibt, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. 1. Korinther 6, Vers 19. Wir können mit unserem Körper nicht machen, was wir wollen. Außerdem liegt es bei der Zahnpflege in unserem eigenen Interesse, wenn wir ernsthaften Schäden vorbeugen wollen. Deshalb ist es sehr sinnvoll, dass so viele Menschen darauf achten. Doch genauso sinnvoll ist es, dass ich als Christ darauf achte, an meinem geistigen Leben, an meiner Seele möglichst wenig Schaden zu nehmen. Und auch dem anderen bei dieser Verantwortung behilflich zu sein. Die Liebe zu Christus und die Weisheit werden dich dahin bringen, dass du im Glauben gestärkt wirst. Dass dir Gebet und Gottes Wort lieb sind. Und dass du ein herzliches Verlangen zu deinen Brüdern und Schwestern hast. Paulus schreibt den Philippern weiter in Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Ist Trost der Liebe? Ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Zustand. Das sollte doch das Ziel einer jeden Gemeinde sein, denke ich. Dass ihre Glieder beständig zusammenkommen, eines Sinnes sind, das heißt dieselbe Gesinnung haben. Gleiche Liebe üben, einmütig und einträchtig sind. Paulus stellt die Gemeinde an anderer Stelle als einen Leib mit vielen Gliedern dar. Es ist für einen Menschen das Beste, wenn alle seine Glieder an seinem Körper funktionieren. Klar, ich kann mir beide Arme amputieren lassen und trotzdem weiterleben. Doch es erschwert das Leben in vieler Hinsicht ungemein. Jeder Christ ist ein Glied am Leib Christi. Fehlt ein Glied, so ist ein Weiterleben oder ein Weiterexistieren der Gemeinde durchaus möglich. Doch je mehr Glieder fehlen, desto schwieriger wird es. Deshalb möchte ich dir sagen, du bist wichtig. Gott hat dich mit Fähigkeiten und Gaben ausgestattet, die vielleicht kein anderer von uns hat. Wir brauchen dich. Jeder ist wichtig. Ich möchte noch einmal Lloyd Jones zitieren aus einer anderen Predigt. Die Christen in Jerusalem waren beharrlich da, Tag für Tag, beständig. Man konnte sie gar nicht davon abhalten zu kommen. So war es am Anfang und so ist es in allen Zeiten der Reformation und der Erweckung immer gewesen. Ich könnte Ihnen viele Beispiele aus den großen Erweckungen geben. Denken Sie an die Zeit vor 200 Jahren, die große methodistische Erweckung. Die frühen Methodisten kamen ständig zusammen. Sie hatten ein Verlangen danach, sich zu treffen. Und sie wollten auch nicht nur einen Gottesdienst, der so kurz wie möglich war. Sie trafen sich jeden Tag und blieben stundenlang zusammen. Wenn sie ihr Tagewerk hinter sich gebracht hatten, besuchten sie sich gegenseitig in den Häusern, studierten die Bibel und beteten in kleinen Gruppen. Sehen Sie, wie wenig all dies mit dem zu tun hat, was inzwischen in vielen Ländern üblich geworden ist und was man sich allgemein unter Christentum vorstellt? Was in vielen Gemeinden sträflich vernachlässigt wird, ist die Betrachtung der Offenbarung, besonders der 7-Sendschreiben. Hier geht es um Gemeinden der zweiten oder dritten Generation im Vergleich zur Gemeinde in Jerusalem. Wir bekommen einen kurzen Einblick darüber, wie sich manche Gemeinden über die Jahrzehnte entwickelt haben. Niemand Geringeres als der auferstandene Herr Jesus selbst bewertet und beurteilt diese Gemeinden. Er ist auch als einziger überhaupt in der Lage dazu. Ich habe lange überlegt, welche Gemeinde uns wohl ähneln könnte und bin dabei auf die Gemeinde in Ephesus gekommen. Ich lese Offenbarung 2, 1 folgende. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. Und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld. Und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Alles hervorragende Merkmale der Gemeinde in Ephesus. Ich weiß nicht, ob Jesus dies alles über uns auch sagen könnte. Dann geht's weiter in Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Vermutlich geschah vieles bei den Ephesern automatisch, aus einer bestimmten Routine heraus, doch zunehmend aus eigener Kraft. Anfangs war das Verhältnis zu ihrem Herrn Jesus Christus noch in Ordnung. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um uns die Sünden aufzudecken, unser Getrenntsein von Gott. Er hat sich selbst am Kreuz geopfert und unsere Schuld auf sich genommen. Er starb, wurde begraben, doch dann geschah das Wunder. Als die Frauen zum Grab kamen, war es leer. Jesus war nicht mehr da. Er ist von den Toten auferstanden und ist dann anschließend in den Himmel aufgefahren. Jesus lebt. Und wer mit dem auferstandenen Jesus in Verbindung tritt, wird auch leben. Weil Jesus seine Gemeinde liebt und somit auch jeden Gläubigen, weist er auf ihre Schwachstellen hin. Jesu Liebe ist die gleiche geblieben, doch sie will erwidert werden. Hier möge sich jeder von uns fragen, ob nicht die ursprüngliche Liebe zu Jesus am Anfang des Glaubenslebens abgenommen hat. Kann es sein, dass du die erste Liebe verlassen hast? Falls ja, dann wende dich doch ganz neu wieder an ihn im Gebet. Sage ihm, dass deine Liebe abgekühlt ist und dir dies leid tut. Bitte ihn darum, dass er dich mit seiner Liebe füllt. Ich möchte schließen mit einigen Versen aus dem Sendschreiben an den Engel der Gemeinde in Ephesus, Offenbarung 2, die Verse 4 bis 7. aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied Nummer 304.